Also wir haben schon einige Trainer erlebt und einiges in diesem ganzen Sport, Schönes wie Negatives, ist ja oft so. Es gibt nicht nur schöne Sachen, aber es hat immer in der Gruppe sehr viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich immer ein großer Freund dieser Besitzergemeinschaften. Das ist auch die Zukunft, glaube ich.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Und es sind schon wieder 2 Wochen rum und endlich ist ja auch die Grasbahnsaison in Sicht. Das heißt, diese monatliche Pause, die wir immer während der Sandbahnsaison haben, die ist dann auch vorbei. Ab sofort Vollhorst, die Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de, also immer im 2-Wochen-Rhythmus. Ja, wir haben natürlich wieder geschaut, wen können wir uns denn einladen? Und wir haben ja oft die Kritik bekommen, wir würden immer nur die ganz, ganz Großen einladen, die sowieso alle Rennen dieser Welt gewinnen. Da habe ich mir gedacht, naja, dann muss ich ja eigentlich diesmal denjenigen einladen, der sich selbst als Kind des Basissports bezeichnet, ist seit über 35 Jahren im Rennsport, macht die Pressetexte für den Mülheimer Rennverein, für Krefeld, für Düsseldorf, hat für unzählige Zeitungen schon geschrieben, war für Galopp intern unterwegs, als Sportweltredakteur am Start und vor allem jetzt ganz neu mit dieser neuen Rubrik rund um Galopp. Das habt ihr gesehen, das sieht so ein bisschen aus wie Galopp intern, aber eben in blau und ist am Freitag vorige Woche das erste Mal erschienen und da ist der Name Frank Schmitz riesengroß aufgeploppt und das habe ich gesagt, also das ist jetzt absolut der richtige Zeitpunkt, zumal wir ja eigentlich schon seit ein paar Monaten darüber gesprochen haben, dass er mal bei uns hier im Podcast auftauchen soll. Grüß dich, Frankie, mein Lieber. Hi.
Ja, hi Sandy.
So, war das, war
danke für die Einladung.
Ne, sehr gerne doch und vor allem für die Einleitung. Ne? Ich versuche das ja immer so ein bisschen zwischen Thomas Gottschalk, Rudi Carrell und Frank Elstner zu machen, diese Einleitung, weißt du, dass du quasi die Showtreppe heruntergleitest. Hat das alles zumindest inhaltlich gestimmt?
Nein, nicht ganz.
Oh.
Also Krefeld, das ist, der Peter Scheidt macht das da, glaube ich.
Oh je, oh
also
Gott.
Ich mache bei den westdeutschen Rennvereinen in Köln, in Düsseldorf und in Mülheim.
Ah, okay, also Köln statt Krefeld, ja. Um Gottes Willen, nicht, dass der Peter Scheidt mir gut. Da jetzt noch, okay, dass der Überraschungsanruf hier wieder eingeführt wird und gleich der böse Anruf von Peter Scheidt kommt. Nee, das wollen wir natürlich nicht, aber das ist ja auch klar, der ist ja auch mit der Sportweltvergangenheit und der Schreibervergangenheit genau. Ist das ja eigentlich
der
logisch.
Der ehemalige Kollege, der Chefredakteur in der Zeit, wo ich dann auch bei der Sportwelt als Freelancer gearbeitet habe.
Ja. Als Freelancer, okay. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, diese blauen Seiten nenne ich sie jetzt einfach mal rund um Galopp. Kann man sagen, das ist jetzt so die Wachablöse für Galopp intern oder ist das einfach was anderes? Oder weil für Galopp intern hast du ja also, aufgeschrieben, ne?
Das ist richtig. Also seit 2016 war ich im Team bei Klaus Gönsche. Und und der hatte jetzt halt gesagt, er wollte es nicht mehr machen. Und ich habe dann irgendwann den Anruf gekriegt und der Patrick Büchler fragte uns, Marco Hoffmann, der geschätzte Kollege in Bremen, der auch 25 Jahre lang sogar für Galopp intern gearbeitet hat. Und Patrick hat uns dann gefragt, ob wir Lust hätten, über den Galopprennsport in dieser Art und Weise zu berichten. Du kannst natürlich diese großen Fußstapfen, die Klaus Gönsch hinterlassen hat, absolutes Alpha-Tier, erfahrener Journalist, für unzählige Zeitungen schreibt er ja und ein Elefantengedächtnis vor dem Herrn, da können wir zwei nicht mithalten. Aber wir haben trotzdem den Anspruch, über den Sport zu berichten und sind da natürlich auch auf die Mithilfe der Aktiven angewiesen und das haben wir jetzt mit der ersten Ausgabe versucht und haben auch einiges an Resonanz bekommen, also wir haben einige E-Mails bekommen und das spornt uns an, also wir hoffen, dass wir dem gerecht werden können und sind schon in freudiger Erwartung, sind auch schon dabei, die zweite Ausgabe, die zum FC-Renntag erscheinen soll, also Ostern und ja, wir haben also wirklich den Anspruch, die Sache rund zu machen, sozusagen. Ne?
Was ich bei dir immer schön finde und auch immer fand in der Vergangenheit bei den Texten, du hast das schon geschafft, dass du da schon sehr investigativ rangehst und auch schon so einen journalistischen Anspruch natürlich verfolgst, aber du hast nie Leute in die Pfanne gehauen. Das war dir, glaube ich, immer wichtig, dass du irgendwie jetzt nicht giftig wurdest oder da irgendwie unter die Gürtellinie gegangen bist, ne?
Also jeder hat seinen eigenen Stil und ich habe auch immer, ja, das war manchmal das Problem, dass man vielleicht zu sehr Fan ist. Aber auf der anderen Seite möchte ich den Leuten ja auch eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen. Und ich glaube, vieles ist auf Vertrauen aufgebaut. Und wenn die Leute mir Dinge erzählen, dann ist es ja, da profitiert ja jeder von letztendlich. Vor allen Dingen dann der Leser. Wir wollen natürlich auch Neues bringen, was noch nirgendwo gestanden hat. Also praktisch jetzt in der ersten Ausgabe war, diese wunderbare Anlage auf Schloss Arf, wo der Alex Pietsch sich alle Mühe gegeben hat, mich da rumgeführt hat und erzählt hat. Und wir hatten Fotos, was er da macht und wie er also dieses Pre-Training da, ich sag mal, seine ganzen Initiativen, die ganze Mühe und Arbeit, die er da reinsteckt und mit seiner Frau zusammen. Und ja, ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut rübergebracht. Ich hoffe es zumindest. Und ja, das sind so Sachen, wie gesagt, die wollen wir auch weiterführen und immer auf der Suche nach neuen Geschichten. Also, und da sind wir natürlich immer darauf angewiesen, dass die Aktiven auch auf uns zukommen und uns füttern mit Dingen. Hör mal, Frankie, da kannst du mal was drüber machen. Und ja, in dem Sinne wollen wir es halt jetzt weiter angehen. Ne?
Du warst aber eigentlich ursprünglich mal Lehrer. Das ist ja eigentlich ein hochgradig seriöser Beruf. Wieso bist du denn dann zum einen in den Journalismus gewechselt und zum anderen dann auch noch ausgerechnet in Rennsport?
Genau, ich habe im früheren Leben, ich habe mal BWL studiert und habe dann bei der Telekom, früher habe ich im Rahmen der beruflichen Bildung, wir haben ja so ein duales Prinzip und da habe ich halt Wirtschafts- und Sozialkunde habe ich gelehrt und später in der Erwachsenenbildung von Hotel zu Hotel getingelt, habe Lehrgänge gemacht und ja, das ist aber schon eine ganze Weile zurückliegend. Der Rennsport, der hat mich eigentlich immer so begleitet, also seit ich so Mitte 20 bin, kann man sagen. Und da fing das auch mit den Besitzergemeinschaften an. Das ist also auch schon eine ganze Weile her, mit dem ersten Pferd bei Peter Remmert und ja, und dann kam Uwe Stoltefuß, dann kam Peter Lautner, dann kam Ralf Suhrland. Also wir haben schon einiges erlebt in den Jahrzehnten, das kann man wohl so sagen.
Das ist nämlich das. Ich habe jetzt erstmal nur darüber gesprochen, wie du dein ganzes Geld verdient hast, aber wie du das ganze Geld auch wieder ausgegeben hast, das ist die andere Kiste, weil du nämlich auch passionierter Besitzer und auch Züchter bist. Aber jetzt wollen wir erstmal über diese Besitzergeschichten sprechen. Ich glaube so, der bekannteste Stall eigentlich, den man direkt mit dir in Verbindung bringt, das ist Stall Frankie and Friends, ne?
Ja, das sind auch aktuell die schönsten Erlebnisse gewesen. Das hat eigentlich also ganz viel mit der Familie Kirsch zu tun in Erwitte-Schallern. Der Hans-Jürgen Kirsch und seine Frau Iris, die haben dann gestüt seit vielen, vielen Jahren. Und ja, und er ist Steuerberater und ist auch gleichzeitig Züchter. Er hat zum Beispiel hat er diesen Esteo, Johann Kreufs Sohn war das, glaube ich, ein Gruppe 1-Sieger. Er hat, glaube ich, zweimal Premio Roma gewonnen.
Das war der bei Rhone, ne, glaube ich, oder?
Der war bei Ralf Rhone damals, ganz genau. Und ja, und wir hatten eigentlich das erfolgreichste Pferd, war die Antalya, eine Arion-Tochter. Da war Markus Klug, der Trainer auf Röttgen. Und da haben wir eigentlich die schönsten Erlebnisse. Ich meine, es gibt ja immer noch eine Steigerung, aber diese Stute, die hat uns halt so viel Positives geschenkt. Die war nie krank. Die ist vom sieglosen Rennen bis ins Listenrennen gelaufen. Und später nochmal Grupperennen in Mailand. Also das ist für so einen kleinen Stall, und wir hatten immer Handicapper gehabt, ist das ein sensationelles Erlebnis gewesen. Also die Erlebnisse um dieses Pferd. Man ist ja mit dem Pferd irgendwo hingereist. Wie gesagt, die ganze Gruppe ist nach Mailand geflogen. Da waren wir dann beim letzten Start Vierter in diesem Grupperennen, was der Mario Hofer damals gewonnen hatte. Aber trotzdem, ja, das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach pures Adrenalin. Ne? Und ich sag mal, ohne die Familie Kirsch hätte es den Stall Frankie & Friends gar nicht gegeben, weil die Rennfarbe existiert seit 2003. Also ich hatte, damals hatte ich ein Pferd, das hieß Herodot. Das habe ich zusammen mit der Stefanie Hager aus Warendorf gezogen, ein Zinat-Sohn. Und da haben wir auch diese züchterische Komponente gehabt. Also aktuell züchte ich nicht mehr, aber damals war es halt so, der Traum war es, immer mal in einem Derby mitzulaufen. Ne? Und dieser Herodot, als der als Fohlen dann zur Welt kam, habe ich die Fohlenbilder überall rumgezeigt und habe mir, einen Jockey ausgesucht damals schon.
Als Fohlen hast du dir schon einen Jockey ausgesucht?
Genau.
Okay, gut.
Genau, da bin ich zu Peter Heugel gegangen und habe gesagt, du wirst in den 3 Jahren wirst du in den Haag im niederländischen Derby rein. Das war der Traum, das war der Plan. Also ich habe immer gesagt, deutsches Derby ist für so einen kleinen Züchter wie mich, ist das unerreichbar. Ich wollte halt ein Ziel vor Augen haben, wo man wirklich mal in einem blauen Band laufen kann.
Aber das holländische Derby war damals ja auch gar nicht so schlecht dotiert und so, ne? Das ist doch irgendwie
erst...
Ja,
da haben viele Leute gelacht. Mhm. Da gab es eine Dotierung von 52.000 Euro.
Ja, und eben. Ich
hatte damals schon slowakisches, tschechisches. Da waren aber sehr viele Starter aus Deutschland, auch mit richtig guten Pferden. Und ich habe mir halt in den Niederlanden bessere Chancen ausgerechnet. Ich fand, die Dotierung war super gut. Und habe dann den Trainer Jan Püppen gefragt, kannst du mir den ins niederländische Gestützbuch eintragen? So kam das alles. Und ja, der ist gesund geblieben. Also ich habe wirklich viel, viel Glück gehabt. Er ist dann zu Ralf Rohn ins Training gekommen. Wir haben, wie gesagt, 3-jährig in Italien angefangen, waren dann in Deauville. Also ich bin die ersten Starts 3-jährig, bin ich gar nicht in Deutschland an den Start gekommen, sondern ich wollte unbedingt auf einer anderen Route das irgendwie hinkriegen. Ja, und er hat das tatsächlich geschafft und wir haben den Peter Heugel ins Auto gepackt. Also wir hatten das, diesen Start an dem Morgen. Das war alles sehr aufregend. Und wir hatten einen Fanbus, da war noch Andreas Sauchen da, der Michael Hain, also gute Freunde, die Schlachtenbummler. Es ist unbeschreiblich. Da liefen 20 Pferde und er lief vom letzten Platz. Und hat dann, damals hat der Christian Freier von der Recke gewonnen für das Bliesdale-Start. René Picholek war übrigens der Reiter. Und wir sind dann Zweiter geworden. Dafür gab es dann damals in diesem Listenrennen 13.000 Euro. Und das war für so einen kleinen Stall, war das eine Menge Geld. Ne?
Ja, möchte ich doch aber behaupten. Ne? Das ist Antalya ist doch auch oft Zweite geworden, irgendwie habe ich so im Kopf. Ne? Die war doch auch immer so eine ewige Zweite, ne?
Ja, das war das Trauma von Markus Klug irgendwie. Er hatte die eine oder andere Saison, da hat er mal gesagt, ich werde immer nur Zweiter. Aber das war ja gar nicht mal so verkehrt. Obwohl, wir waren ja von, 3-jährig bis 6-jährig, glaube ich, im Rennstall. Und sie hat dann 6 Rennen gewonnen und ist dann in der letzten Saison nochmal 20 Kilo besser geworden. Also durch den Start in Köln, da war sie Zweite im Listenrennen, in einem Sprint. Und dann den Start im Grupperennen, also ist sie dann mit 90 Kilo von der Bahn gegangen und wurde dann Mutter. Also Herr Kirsch, Frau Kirsch, die haben dann mit ihr gezüchtet. Und Adieu, die jetzt mit Nina Baltromey 2-mal in Baden-Baden gewonnen hatte, auch für Stall Frank & Friends, ist halt das zweite Produkt aus dieser Antalya. Und auch mit der Stute, eine Maxius-Tochter, haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt. Ne? Ja, und dann war das irgendwie in der Tradition von Antalya, ging es dann weiter. Und sie hat 3 Rennen gewonnen. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, waren wir noch Zweite in Mons auf der Sandbahn, auf diesem Tapeta-Untergrund. Und sie ist aber jetzt verpachtet an die Frau Henken-Johann. Mhm. Und wir haben jetzt auch wieder einen Sohn diesmal aus der Antalya, ein Bramto aus der Antalya, wie gesagt, einen 3-Jährigen mit Namen Antoine, genannt Anton. Mhm. Und auch der steht wieder bei Jasmin Almreder in Mülheim an der Ruhr und ist gerade frisch kastriert worden. Also er scheint ein späteres Semester zu sein, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber die Mannschaft, die ist einiges gewöhnt und das sind alles Leute, mega zuverlässig, sehr, sehr gute Freunde. Und wie gesagt, wenn Herr Kirsch nicht wäre, dann würde es diesen Stall Frank & Friends in dem Zusammenhang auch nicht geben. Ich bin da eben nur einer von vielen.
Wie viel seid ihr da?
10 Leute sind das. Und wir haben die Rennfarbe, wie gesagt, die gibt es seit 2003. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal Stallwenze Remos, Wir werden siegen, bei Sascha Smircek. Es gab auch mal ein Pferd Sanugal rückwärts geschrieben, Lagunas rückwärts geschrieben, Sanugal bei Rainer Werning, das ist schon ganz lange zurückliegend. Da war ich mit der Frau Dr. Lotte Stüber damals, haben wir diese Stallgemeinschaft gehabt bei Rainer Werning.
Ich hatte dich auch mal irgendwie mit Stall Honeycookie Horse in Verbindung gebracht, glaube ich.
Ja, das ging los, das war bei Peter Remmert, der hatte damals den Stall von Hein Bollo übernommen. Und ja, Ahnherr hieß das Pferd, genau, das war der erste. Und das war ein Ordossohn aus der Ahnfrau. Und der konnte auch ein bisschen springen. Also die ersten Starts war ich noch nicht dabei, aber wir haben dann nachher, als er zu Uwe Stoltwuchs wechselte, ist er über Hindernisse gegangen. Damals gab es halt noch sehr viele Hindernisrennen. Und also zum Beispiel ein Yachtrennen in Bremen gewonnen, ein Hürdenrennen in Bad Harzburg. Wir waren im Hauptjachtrennen der Vierjährigen, waren wir dann mit am Start, hatte damals To Wit, To Wee, gestützte Bille gewonnen. Da waren wir dann, ich glaube, Vierter oder Fünfter. Ja, ist eine lange, lange Geschichte. Roxette war ein Pferd, ein Brümmerhofer. Wir hatten noch mehrfach Brümmerhofer-Pferde auf der jeweiligen Auktion, BBAG-Auktion gekauft. Und dann lief das unter, ich muss noch mal überlegen, das waren so viele Ställe. Also Wenzel Remus hatten wir gehabt, Stall Panic Proof Project. Ardent war das Pferd, der stand bei Ralf Surland, da war... Erst war der Andreas Helfenbein Stalljockey, später der Pascal van der Keere. Das war so alles Mitte der 90er. Der stand dann später auch bei Andrea Bertram. Also wir haben schon einige Trainer erlebt und einiges in diesem ganzen Sport, Schönes wie Negatives. Ist ja oft so, es gibt nicht nur schöne Sachen, aber es hat immer in der Gruppe sehr viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich immer ein großer Freund dieser Besitzergemeinschaften. Das ist auch die Zukunft, glaube ich. In England ist das ja gang und gäbe. Und wir kochen das halt auf kleinerer Flamme, sage ich mal so. Ne? Also im Basissport. Meistens ins Handicapper, so bis zum Ausgleich 3, Ausgleich 2. Und die Antalya war halt die große Ausnahme. Das muss man einfach sagen. Ne?
Aber man muss ja schon auch sagen, dass du das ja schon zu einer Zeit praktiziert hast, wo das noch nicht so wirklich in Deutschland war. Also mittlerweile, also hast ja selber gesagt, England, auch Australien zum Beispiel, da ist dieses Syndikatsding ja riesig, Amerika auch. Mittlerweile ist das ja schon hier rübergeschwappt, wo man auch sagen muss, natürlich der Erfolg von Liberty Racing hat da, glaube ich, auch ziemlich viel dazu beigetragen. Mittlerweile also, gibt es ja schon ganz großes einige Kompliment, davon. Ne?
Ja, also was die da erleben, ist natürlich in einer ganz anderen Liga. Also wenn du zweimal das Derby gewinnst, das ist schon sensationell und und das motiviert vielleicht auch andere, dieses Projekt mal zu verfolgen. Ich meine, es hat riesen Spaß gemacht. Wir waren damals, fing das schon in der Kneipe an, wenn es um die Rennfarbe ging, da wurde diskutiert beim Kölsch und ich sage einfach mal, diese Schritte mitzuerleben, vom Jährlingskauf bis zum späteren ersten Start, da passiert ja auch eine ganze Menge. Ne? Und das lebt man halt mit und kann man eigentlich, es ist noch intensiver, wenn man ein Pferd selbst gezüchtet hat, das ist schon richtig. Also da bin ich nochmal mit einer ganz anderen Aufregung an die Sache rangegangen, wenn das selbstgezogene Pferd dann irgendwo im Rennen mitläuft. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Liga, aber ich möchte das nicht missen. Ich bin auch damals, weil bei Antalya war ja Arayon der Vater, sind wir nach Evershorst gefahren. Ich bin irgendwie nicht nur deswegen großer Fan von Arayon, weil das war so ein unterschätzter Hengst, der am Anfang wirklich in Anführungszeichen die schlechtesten Stuten bekommen hat. Also kein gutes Stutenmaterial, der sich selbst gemacht hat und der erst im fortgeschrittenen Alter sind die großen Gestüte dann auch auf den Trichter gekommen. Ich glaube, ist ja alles müßig zu spekulieren, aber ich glaube, wenn der früher auch von den großen Gestüten bedient worden wäre, hätte das wirklich noch ein größerer Vererber werden können. Aber wie gesagt, das ist Spekulation. Aber ich war immer Fan von diesem Kerl, weil er einfach durchschnittliche Stuten besser gemacht hat, ne?
Der hatte, glaube ich, immer so ein bisschen auch damit zu kämpfen, dass er halt leider Gottes zur gleichen Zeit aktiv war wie Soldier Hollow. Und deshalb, glaube ich, immer so ein bisschen im Schatten von Soldier Hollow steht.
Ne? Das soll auch gar nicht die Leistung eines Soldier Hollows schmälern, ja. Also großartiger Vererber, natürlich. Wie gesagt, aber ich weiß nicht, woran es letztendlich gelegen hat, aber ich meine, dass er anfangs nicht die Unterstützung der Großen hatte. Der musste sich selbst machen, sozusagen. Ne? Mhm. Und das hat er auch beeindruckend, hat er das hinbekommen. Ne? Aber es gibt noch andere, wo ich Fan von bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Ne?
Du, wir haben alle Zeit der Welt.
Ja, also ich habe den Torquato Tasso halt auf der Koppel kennenlernen dürfen im Gestüt Erftmühle. Und über den ist dann später auch eine Freundschaft zum Paul van der Berg, dem Züchter, entstanden. Und ich habe jetzt keinesfalls gewusst, das kann man nicht wissen, dass der mal den Arc gewinnt und später in den King George so toll läuft. Aber ich hatte dem Paul damals gesagt, wenn der mal, das war aber schon nach dem Arc-Sieg, wenn der in England läuft, dann fahren wir dahin. Und das ist dann tatsächlich ähnlich wie bei Daydream, ja, diese Route ist dann tatsächlich so passiert, ne? Dass er dann auch in England gelaufen ist. Und ja, der Paul hätte damals mitfliegen können. Herr Indres ist damals mit dem Trainer, dem Jockey, mit der deutschen Delegation geflogen. Und Paul van der Berg hatte da einen Platz frei und ist dann trotzdem, hat sein Versprechen gehalten. Und wir sind dann mit dem Auto, sind wir nach England praktisch durch den Tunnel gefahren. Und ich hatte vorher, das ist so ein Hobby von mir, dass ich sehr gerne so Torfreisen organisiere. Das ist damals beim Andreas Sauren entstanden. Der hat diese legendären Torfreisen damals gemacht. Und ich verbinde dann immer die Reisen mit dem Galopprennsport im In- und Ausland. Ne? Und in dem Falle habe ich dann für den Züchter von Torquato Tasso dann die entsprechenden Badges organisiert. Dann war noch die Tochter und der Schwager dabei. Und wir haben uns dann noch auf dem Parkplatz umziehen müssen. Und das war ein Erlebnis, das werde ich nie mehr so erleben, weil wir dann oben in dieser Besitzer-Lounge gab es so einen Vortrag des Vertreters der Königin und es gab für jeden Beteiligten, der da am runden Tisch gesessen hat, gab es einen eigenen Kellner. Und das Sechs-Gänge-Menü, das war auch nicht von schlechten Eltern. Und das waren so Erlebnisse, die kann einem keiner mehr nehmen. Das war so nah dran. Und ich bewundere dieses Pferd einfach nicht nur wegen der Karriere. Er ist gewinnreichstes deutsches Rennpferd und der hat das sogar geschafft. Also wenn ich von Torquato Tasso was erzählt habe, einem Chefredakteur, der hat das geschafft zuletzt auf die Seite 1 unter der Bundesliga-Berichterstattung. Oben war der Bericht über München-Gladbach und drunter war Torquato Tasso. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Ich glaube, Daydream war 2011, ne? 2010, 2011, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und umso besonderer ist auch diese Geschichte, das ist der helle Wahnsinn. Ich habe die Mutter noch laufen sehen, die war talentfrei im Rennen, hat aber die beste Mutterlinie, die man sich, oder eines der besten Mutterlinie, die man sich vorstellen konnte. Und dass dann der ehemalige Metzgermeister aus Wals den Arc-Sieger züchtet und Zweiter in den King George wird, das ist doch eine Geschichte, die nur der Rennsport schreiben kann. Ne?
Aber so ein bisschen Fohlenflüsterer bist du ja schon, ne? Wenn du bei deinem eigenen gesagt hast, hör mal zu, der läuft in 3 Jahren mit Peter Heugel im holländischen Derby, also, Torquato Tasso siehst du, so, und dann siehst du Torquato Tasso und sagst, hör mal, der läuft mal irgendwann in Ascot oder so, das ist ja schon, also so ein bisschen Angst muss man jetzt Zeitpunkt ja vor dir schon haben, ne?
Also er war Chef im Ring, aber das konnte natürlich keiner wissen, dass er den Arc gewinnt. Also ich war leider nicht live dabei. Ich habe auf der Excel Urlaub gemacht und habe den Computer angeschrien. Und trotzdem, ich wäre gerne dabei gewesen. Also wie bei Daydream, das war einfach einmalig, wenn du da live in der Menschenmenge stehst und ein deutsches Pferd gewinnt den Arc. Ja, das ist doch unglaublich alles, ne? 3 mal in 100 Jahren, ne?
Wir haben so ein paar Kategorien noch und bevor du jetzt die ganzen schönen Erinnerungen raushaust, wollen wir das mal zumindest in den richtigen Rahmen packen und haben mal für dich Folgendes.
Der schönste Moment.
Da muss ich bei so Leuten wie dir nämlich immer aufpassen, dass du nicht die ganzen Highlights schon raushaust, bevor ich dazu komme, hier auf den Knopf gedrückt zu haben. Haben wir deinen schönsten Moment schon erwähnt oder ist da noch was im Köcher?
Ja, also das mit Torquato Tasso in Ascot, näher konnte man ja nicht dran sein, aber ich will das alles nicht nochmal erzählen. Aber es gab noch ein Rennen von Antalya, das war 22, das Listenrennen in Köln. Das waren, wie gesagt, ein 1400-Meter-Rennen und sie klappte am Start nach. Es war ein Engländer-Favorit. Subi hat den Engländer geritten und wir waren so, ich sag wir, das Pferd, ne? Das Pferd war 10 Längen hinterm Feld. Und wenn man sich das Video anguckt, wie gesagt, 3. Oktober 2016 war das. Und ich habe mir dieses Video auch 100 Mal angeschaut und sie wird mit einem Hals geschlagen Zweite. Also dieses Erlebnis mit der Gruppe, wir haben alle geschrien wie die Geisteskranken und ich war danach heiser ohne Ende, also danach ging gar nichts mehr. Das hat uns so aus den Schluppen gehauen, dieses Rennen, und deshalb muss ich sagen, ja, das war wirklich persönlich der schönste Augenblick, ne? Ja, und dann gibt es noch einen zweiten Moment, das war dieses Quakenbrücke, ich bin am großen Tag des großen Preises von Baden, das Pferd hieß Kuba, war bei Sascha Smilczek im Training und da haben wir das Dreijährigenrennen, also das Pferd hat das Dreijährigenrennen gewonnen, Kuba mit Clarissa Werning im Sattel und da gab es halt auf dem Geläuf vor 15.000 Leuten ein Interview mit Werner Hansch, der Sportreporter-Legende, und es gab einen Fresskorb und Sascha Smilczek hatte dieses Rennen schon 2 Mal zuvor gewonnen und sagte, das Buch kannst du behalten und den Fresskorb nehme ich. So, das musste ich also brav abliefern im Stall in Düsseldorf und so war es dann auch. Und das war auch wirklich ein tolles Erlebnis mit Hansch. Allein die eigenen Farben, das waren dann noch die eigenen Farben, wie gesagt, da im Ziel zu sehen. Und immer wenn ich die Clarissa sehe irgendwo, dann sage ich, weißt du noch, damals in Quakenbrück.
Ich habe schon oft gehört, dass das eine Riesen-Gaudi sein muss. Immer volles Haus irgendwie.
Fantastische Veranstaltung. Es ist schade, dass es zeitgleich stattfindet, weil in der Regel musste ich in Baden-Baden, ich habe fast kein Meeting ausgelassen in all den Jahrzehnten, aber in dem Falle musste ich nach Quakenbrück, da ging kein Weg dran vorbei.
Wenn Quakenbrück ruft und wenn man dann noch einen Sieger hat, dann muss man da halt eben hin. Wir haben noch eine weitere Kategorie für dich.
Der peinlichste Moment.
Es gibt eigentlich 3 peinliche Momente. Also was mich am meisten stört ist, und das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich die Geschlechter der Pferde verwechselt habe bei einer Stallparade oder bei einer Berichterstattung. Ja, da habe ich einen Hengst, mache ich dann zum Wallach. Ist schon passiert. Das ist mir wirklich sehr peinlich. Und ja, die zweite Sache ist, ich habe mir in England, da gehen wir nochmal auf Eske zurück, wir sind ja da mit dem Auto hingefahren und haben uns auf dem Besitzerparkplatz umgezogen. 3 Holländer und ein Kölner. Und dann, ich hatte mir extra einen schwarzen Anzug gekauft und habe mir dann an so einer Kante, habe ich mir den schwarzen Anzug aufgerissen. Ei. Und musste dann, ich hatte noch was zum Kombinieren, aber ich war völlig underdressed, weil die tauchten da alle natürlich im schwarzen Anzug auf und ich war, glaube ich, der Einzige, der ein blaues Sakko und so sportiv gekleidet hatte in so einer beigefarbenen Hose. Und das ging natürlich gar nicht und das war mir wirklich peinlich.
Ja, da muss man auch aufpassen, dass die einen überhaupt da reinlassen. Ne? Meine Eltern hatten mal in Mailand einen Starter gehabt und wir hatten dieses Rennen sogar gewonnen. So, und ich war halt gerade, ich weiß nicht, 14 oder 15 oder irgend sowas und da, ja, schon mit dem Hemd und so, ne, aber ich hatte keine Krawatte an und dann haben die mich nicht in den Absattelring gelassen und auch nicht zur Siegerehrung, nix, da hieß es nur Krawatte, nur hier Siegerehrung.
Genau.
Fertig.
Ja, und die dritte Geschichte muss ich auch noch erzählen, ich bin mit dem Kollegen Guido Göbel mal in Liverpool beim Grand National gewesen, er damals für die Sportwelt, ich privat, aber wir haben uns dann getroffen und ist so meine Neigung, dann irgendwas zu organisieren. Wie gesagt, wir waren im Beatles-Museum, das muss man machen. Man muss mal am Beecher's Brook stehen, also beim Grand National dabei sein. Und ich habe gesagt, Guido, wir müssen unbedingt mal über Mersey fahren. Das gehört einfach dazu. Und ich war der Meinung, Guido war im T-Shirt gekleidet und ich war der Meinung, das ist eine Fähre, die fährt mal von A nach B. Und aus den 10 Minuten wurden 2 Stunden. Und der arme Kerl, der war im T-Shirt bei Wind und Wetter, schwere See. das nimmt er mir heute noch übel. Also ich immer, wenn wir in der Gesellschaft sind, erzählt Guido die Geschichte vom Mersey, von der Fährüberfahrt mal ebenso. Ach, brauchst du keine Jacke und ja, das war mir auch peinlich, muss ich sagen.
Wir haben für dich noch eine kleine Überraschung. Und zwar ist es ja schon so, dass unser Sascha von Pferdewetten.de nicht jedem ein Sascha will Wissen zur Verfügung stellt. Aber als er gehört hat, dass du unser Gast sein wirst in dieser Woche, hat er natürlich gesagt, da muss ich dabei sein.
Sascha will Wissen.
Hi Frankie, ich bin Sascha von Pferdewetten.de. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Frankie, du, ich möchte wissen, du hast ja neben dem ganzen Galopprennsport, hast du ja noch eine große zweite Leidenschaft und die bezieht sich auf Fußball und die bezieht sich auf Köln. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, okay. Ist Fortuna Köln natürlich, seit vielen, vielen Jahren. Also ich bin eigentlich erst FC Köln sozialisiert, aber ich bin beim Studium damals in der Südstadt, bin ich dem Herrn Fähnrich über den Weg gelaufen. War der damalige Geschäftsführer von Fortuna Köln. Und das war zu Löhrings Zeiten. Ja, und dann gab es ein Pokalspiel, Fortuna gegen FC. Und da hat der FC 1-0 gewonnen, Tor von Liparski, das war 83. Ja, und dann bin ich irgendwie durch die Nähe, auch die Nahbarkeit, das ist ja ein kleiner Verein, jetzt sind gerade mal 1000 Mitglieder, bin ich bei Fortuna Köln gelandet und seitdem auch regelmäßig bei den Spielen und Dauerkarteninhaber und ja, man fiebert mit, obwohl dritte Liga war es mal fünf Jahre lang unter Uwe Koschinat.
Jetzt Regionalliga, glaube ich, ne? Irgendwie.
Wir
ne?
spielen in der Regionalliga und das wird auch sehr schwer gegen den MSV. Die werden das rocken. MSV Duisburg wird immer wieder in den Profifußball kommen. Und es ist natürlich super schwer für so einen kleinen Verein, der mal die größte Jugendabteilung Deutschlands, Kinder- und Jugendabteilung Deutschlands hatte. Die hatten mehr als 30 Kinder- und Jugendmannschaften in den 70ern. Ne? Aber das ist die Leidenschaft. Die zweite Liebe ist eigentlich der VfL Bochum noch so ein bisschen. Das wissen die wenigsten. Mhm. Da verfolge ich das so ein bisschen auch wegen Timo Horn, weil der beim FC lange gespielt hat. Und ich den sehr schätze, den Menschen und den Sportler. Und aber die Fortuna ist natürlich, wir sind jetzt im Halbfinale gegen Alemannia Aachen, auch ein Traditionsclub, der in der dritten Liga spielt, die aufgestiegen sind letztes Jahr. Und da geht es demnächst im Halbfinale, also auf Mittelrheinebene, um den Finaleinzug. Auf der anderen Seite ist Viktoria Köln natürlich eine Marke geworden, die durchaus das Zeug hat, in die zweite Liga aufzusteigen. Also Sportstadt Köln, da liegt zwar vieles im Magen, aber ich glaube, dass die Viktoria, auch wenn die Fortuna das nicht gerne hören, aber weil da ist so eine gewisse Rivalität, aber sportlich sind die um Lichtjahre entrückt, muss man sagen.
Aber du lebst dieses Thema Basissport, glaube ich, so in jeder Sportart irgendwie, ne?
Ich weiß nicht, das hat mich immer angezogen und immer, wenn ich mir Ziele gesetzt habe, dann müssen die erreichbar sein irgendwie, ne? Also ich hatte immer irgendwie ein besonderes Verhältnis zu den Außenseitern und Kleinen. Ich fand das immer spannend, wenn die dann Erfolg hatten, dann wiegt das eher noch mal schwerer. Weil Bayern München kann, glaube ich, jeder. Ne?
Naja, gut, aber wenn du jetzt schon von VfL Bochum vorhin gesprochen hast, da musst du ja im Grunde genommen schwer reich sein, wenn du auch nur 5 Euro auf Bochum gegen Bayern gewettet hast. Ne? Ich meine, das war ja die große Sensation am letzten Spieltag. Also von dem her, Bayern kann dann am Ende auch Bochum.
Nein, das habe ich auch nicht vermutet, dass die das schaffen. Aber du siehst, dass im Sport immer mal wieder einer aus dem Nest fällt. Ne? Das passiert ja auch im Galopprennsport, so wo man sich denkt. Und da können wir den Bogen wieder schließen zu Toccato Tasso. Wer hätte gedacht, dass der für Toto 700 irgendwas den Arc gewinnt. Ne?
Marcel Weiß hat das gedacht und hat das auch im Podcast hier bei Vollhorst erzählt. War ja damals zu Gast, kurz bevor Tasso im Arc gelaufen ist. Könnt ihr euch im Archiv nochmal alle anhören. Und das ist jetzt eine schöne Überleitung zu unserer Charity-Wette. Denn da hat Marcel Weiß damals Toccato Tasso auch gewettet und viel, viel Geld für kranke Kinder gesammelt.
Die Charity-Wette.
Ist dir das System der Charity-Wette bekannt?
Erzähl nochmal kurz.
Also, Pferdewetten.de hat ja einen Partner, das ist der Hand-in-Hand-Cup. Der findet dieses Jahr zum 22. Mal statt. Das ist das größte Charity-Turnier für Hobbymannschaften in Nordrhein-Westfalen. 14. Juni das Ganze. Und das gesamte Geld, was die da einnehmen, das wird immer zugunsten krebskranker Kinder gespendet. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren. Deshalb ist das auch ein sehr wichtiger Partner für Pferdewetten.de, weil wir uns halt eben auch karitativ auch im Podcast immer engagieren wollen. wollen. Sind auch große Wetten schon zustande gekommen, muss man ja auch sagen. Unter anderem meine Muskoka, die ich damals sehr hoch Sieg gewettet hatte. Da ist es so, dass wir unseren Gästen immer die Möglichkeit geben, mit 100 Euro zu wetten, die von Pferdewetten.de kommen, also kein Risiko. Entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Und wenn dieses Pferd dann tatsächlich mit dieser Wette Geld erwirtschaftet, dann geht der Einsatz und das gewonnene Geld zugunsten eben dieser krebskranker Kinder. Und da darfst du jetzt auch mitmachen. An der Stelle können wir auch erwähnen, wer jetzt gerade spendet über Pferdewetten.de, da kann man auch direkt spenden für den Hand-in-Hand-Cup, der bekommt also 100% Spendenbonus. Ne? Also du spendest 100 Euro, die sind dann auf deinem Wettkonto und du hast noch 100 Euro an Hand-in-Hand gespendet. Das noch so als kleine Info. Aber jetzt erstmal zu deiner Wette, muss im Langzeitwettmarkt sein. Also die Rennen, die so ein bisschen weiter weg sind. Was soll man denn da spielen zusammen?
Dann würde ich sagen, Deutsches Derby. Nehmen wir den Serienadler, der bei Marcel Weiß im Training ist, ein Dreijähriger, super gezogen, Glenn Eagles Sohn. Habe ich irgendwie Mumm.
Ja.
Ist eine sehr spekulative Wette. Aber
ja, aber hat schon gewonnen.
Wir wollen ja auch was gewinnen. Ne?
Genau, war Dritter im Winterfavorit. Also mit anderen Worten, müsste der eigentlich von GAG her jetzt mit seiner Gruppeplatzierung da eigentlich auch schon, wenn er gesund bleibt, ist ja logisch, und fit ist, müsste der ja eigentlich dann relativ sicherer Starter sein im Derby. Also
Stamina, gute Wittekenshofer-Linie. Also warum nicht?
Steht bei 250 für 10. Ich logge mich gerade mal ein. Das heißt, wenn du den...
Tu mal was Gutes für die Kinder.
Genau, wenn du den 50 Sieg, 50 Platz wetten würdest, wären es 1500 Euro. Genau. Und bei 100 Sieg, ne, das sind natürlich 2500 Euro. Also,
ne, dann machen wir die 50-50-Variante.
50-50. So, das sind dann 1540 Euro. Und Wette ist abgegeben. Hals und Bein wunderbar. Auf jeden Fall dafür. Ne? Der große Mitfavorit ist ja leider Gottes raus, New England. Der hat sich ja verletzt. Da gab es ja die Meldung heute. War ja einiges los bei Galopp Online. Unter anderem, dass dein Namensvetter Frankie Dettori Privatinsolvenz angemeldet hat. Ne? Hast du schon mitbekommen?
Dann muss ich meine E-Mail-Adresse ändern. Das geht ja gar nicht.
Ja, ne? Ist die nämlich frankiedettori@schmitz.de oder was?
Frankie Schmitz, ganz genau.
Und die schreibt man auch mit IE, ne? Glaube ich. Das ist die auch wichtig, ne?
Ganz so wie der Frankie. Nur den Schmitz dazwischen.
Hm? Wie der Franke mit I dazwischen. So ähnlich wie ich. Gut, also haben wir das auch gemacht. Wir können dich aber natürlich nicht gehen lassen, bevor wir noch so ein paar ultimative Reisetipps von dir haben, weil das ist so eine Sache, wo ich tatsächlich immer direkt mit dem Namen Frankie in Verbindung bringe, dass du einfach so gefühlt jede Rennbahn der Welt kennst und so viel schon erlebt hast. Was waren denn da so besondere Erlebnisse, wo du sagst, da sollten wir noch drüber sprechen und ja, vielleicht auch so ein bisschen als Tipp noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Viele Sachen. Dubai, so die ersten, als es noch keine neue Rennbahn in Dubai gab, da sind wir schon rübergefahren. Also der absolute Reisespezialist in puncto Dubai ist ja der Michael Hähn, weil der fährt eigentlich 25 Jahre regelmäßig hin. Ich war zweimal da, aber ich kann nur jedem sagen, es ist fantastisch. Und wir haben damals so eine Art arabische Nacht gehabt mit Elton John, Rod Stewart und ich weiß nicht wem da. Die sprangen da alle rum. Das war für so einen jungen Kerl, war das natürlich auch was Besonderes. Und eine Reise noch, Südafrika, einmal erlebt. Die haben alle ein Lachen auf den Lippen. Da muss an der Sonne liegen, 260 Tage im Jahr Sonne. GNB-Meeting, also wenn man mal nach Südafrika fährt und man kann dieses Gruppe 1-Event da erleben, wo die da alle grillen und gut drauf sind und locker sind, also muss ich sagen, das war auch ein unvergessliches Erlebnis. Ja, und ich versuche immer, die Reisen mit dem Galopprennsport zu verbinden. Also es gibt überall tolle Rennen, im Gebirge von Korsika, in Schottland, in Irland, also es gibt in Täby, in Schweden, also unglaublich. Und die Faszination ist eigentlich überall gleich. Und was mich so fasziniert, ist halt, dass die Menschen zusammenkommen. Über den Sport hast du überhaupt keine Probleme, Kontakte zu knüpfen und dich auszutauschen. Meistens sind diese Leute stolz darauf zu zeigen, bei uns im Land XY geht das so und so und so und so und so und so. Und das war immer, ein Träumchen, muss ich sagen, wenn man das dann erleben durfte. Jetzt aktuell weniger, aber wenn ich die Gelegenheit habe, dann ist das immer wieder absolut faszinierend, das zu erleben. Ne? Also eine Galopprennbahn. Das muss kein großes Rennen sein. Das kann auch schon irgendwo in Madrid oder ich sag mal eine kleine Bahn in Montier-en-Der in Frankreich, wo die den Wein in Flaschen verkaufen, nicht in Gläsern, wo es keine Startmaschine gab damals. Trotzdem hat das immer irgendwo übt das eine Faszination aus. Ne?
Ich habe dich auch tatsächlich auch schon auf sehr, sehr vielen Rennbahnen getroffen, wo ich dich eigentlich so gar nicht erwartet hätte. Ich weiß noch, dass wir uns einmal in Chantilly an so einem Renntag irgendwie unter der Woche in die Arme gelaufen sind und sonst irgendwie, keine Ahnung, hier bei uns, wo ich wohne im Südwesten, da bist du auch am Start. Also auch so die kleineren Bahnen machen dir ja auch Spaß, ne?
Also ich bin eigentlich ein Kind des Südwestens. Ich bin immer sehr gerne, habe die kleinen Bahnen abgeklappert im Südwesten. So ein Hasloch-Renntag war immer was ganz Besonderes. Ich fand diese Zielgerade, diese 600 Meter, das war immer ganz toll.
Das ist eine faire Bahn, ne? Das ist ja, wird immer so, Südwesten wird immer so klein geschrieben, aber Hasloch so von der Linienführung und allem, lange Gerade und so, ist eigentlich, könnten auch größere Rennen drauf stattfinden, ne?
Und dann waren diese Meetings ja auch immer so ein bisschen im Wechsel mit Herxheim, mit Hasloch. Da wurde dann immer, also rennfrei gab es in dem Sinne ja gar nicht. Wir sind dann immer praktisch von Bahn zu Bahn gepilgert. Oder kennst du Schaarsberg? Hast du schon mal was von Schaarsberg?
Schaarsberg habe ich, sagt mir nicht mal vom Namen.
Das ist ein Dreiländereck, Belgien, ja. Holland, Deutschland. Lucien van der Molen hat mir letztens erzählt, die Bahn existiert noch. Da ist, also man bräuchte nur ein paar Totokassen, dann könnte man so einen belgisch-holländisch-niederländisch-deutschen Renntag machen. Da fuhren freitagsabends immer die Busse hin, nicht nur Rentner, auch Studenten und alle möglichen Leute. Da war freitags immer Renntag. Das haben mir die Bergheimer Kollegen erzählt, die da oft genug hingefahren sind. Und also da hat man jetzt nicht gebaut, sondern diese Rennbahn existiert wirklich noch so wie vor 30, 40 Jahren, ne?
Müssen wir eigentlich einen Rennverein aufmachen, oder?
Ja, oder mal einen Renntag einen Renntag im Jahr mal veranstalten, ob das möglich sei. Also der Lucien war da ganz angetan von der Idee und auch von der Kulisse da, ne? Also wie gesagt, diese Rennbahn in den Haag, wo wir damals gelaufen sind, das war eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Und gut, das war 2008, ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Der niederländische Rennsport, der liegt weitestgehend am Boden. Und wenn wir die Niederländer nicht hätten und die Belgier manchmal, dann würden unsere Rennen auch weniger Starter haben. Also von daher bin ich immer dankbar, wenn die kommen, ne?
Frankie, wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Viel Erfolg mit all deinen Pferden, mit all deinen Unternehmungen, die du da hast. Bleib dem Rennsport weiterhin treu und leiste so treue Dienste auch als Journalist, als Schreiber, als einer, der den Rennsport in die Medien bringt. Und vor allem ganz viel Spaß weiterhin auf deinen Tourfreisen.
Ganz lieben Dank für die Einladung, ne? In dem Sinne.
Dankeschön. Das war Frank Schmitz, der heute unser Gast war. Und das war doch jetzt mal sehr interessant, auch mal jemand kennenzulernen, von dem man schon so viel gelesen hat, besonders die Texte, die er eben selbst geschrieben hat, und da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ich habe schon gesagt, ab März, also mit diesem Monat jetzt wieder Vollhorst alle 2 Wochen. Das heißt, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Ciao, tschüss und auf Wiederhören.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.